BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Ich freue mich sehr, dass Sie auch in dieser Woche wieder mit dabei sind. Wir wissen es schon lange. Die Staaten der Welt sind hoch verschuldet, namentlich die Industrieländer im Westen. Der IWF warnt, dass die Staatsverschuldung durchaus außer Kontrolle geraten könnte. Was das bedeutet, können wir in unserem Nachbarland Frankreich wieder beobachten. Zum dritten Mal innerhalb von 12 Monaten dürfte es zu einer neuen Regierung kommen. Das Parlament schafft es nicht, sich zu einigen auf einen Konsolidierungskurs. Die Rechten wie die Linken sind dagegen und nutzen die Blockade dazu, die Regierung zu schwächen. Noch können wir Deutschen rüberblicken und können sagen, naja, bei uns ist es besser. Wir sehen aber auch, bei uns ist es schwer, den Haushalt zu konsolidieren. Wenn wir so weitermachen wie bisher, kann es durchaus sein, dass wir in 10 Jahren in der ähnlichen Lage sind wie Frankreich. Schon jetzt haben wir es mit dem Phänomen zu tun, dass man den Zahlen zu den Staatsfinanzen nicht immer glauben kann. In Frankreich beispielsweise werden Pensionszahlungen einfach anders verbucht. Das sieht dann so aus, als würde der Staat weitaus mehr für Bildung ausgeben beispielsweise, als er es wirklich tut. Hochspannend, hochrelevant, finde ich zumindest. Ich hoffe, Sie auch. Fangen wir also an.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.
Vielleicht kennen Sie das Gefühl, Märkte schwanken, Nachrichten überschlagen sich und trotzdem wünscht man sich natürlich, dass das eigene Vermögen für einen arbeitet. In einem der härtesten Tests der Branche, dem Vermögensverwaltertest des Magazins Kapital, wurde Liquid jetzt im 7. Jahr in Folge mit der Höchstnote ausgezeichnet. Liquid begleitet dabei nicht nur mit digitalen Lösungen, sondern hilft, fundierte Entscheidungen zu treffen und das eigene Kapital mit einem verlässlichen Partner zu entwickeln. So wird die Entscheidung für Liquid schnell zu einer Sternstunde für ihr Kapital. Strategien, Transparenz und langfristige Perspektive vereint. Mehr dazu unter liquid.de/awards. Liquid schreibt man L-I-Q-I-D.
In dieser Woche geht es um die Folgen der staatlichen Überschuldung. Die Staatsverschuldung ist zunehmend außer Kontrolle, sagt der Internationale Währungsfonds. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung fasste die Situation im April so zusammen.
Der IWF hat wenig Hoffnung, dass sich der Aufwärtstrend bei den Staatsschulden nennenswert bremsen lässt, sodass die Staatsverschuldung bis zum Ende des Jahrzehnts fast 100% des BIP erreichen wird. Schon im vorigen Jahr hatte der IWF in einem Szenario gezeigt, dass schon 2027 der Verschuldungsgrad 117% des BIP erreichen könnte. Damit steigt die Gefahr, dass Zinszahlungen zur Bedienung der Anleihen und Kredite andere Staatsprogramme für Soziales ersetzen. Länder mit besonders hohen Staatsdefiziten sind die USA, China und Indien. Abgesehen von Deutschland haben alle großen westlichen Industrienationen Schuldenquoten in Relation zum BIP von 100% und mehr. Der Fonds wirbt dafür, dem Abbau der öffentlichen Verschuldung Priorität einzuräumen. Zudem sollten die Regierungen dringend finanzielle Polster schaffen, die es ihnen ermöglichen, auf wirtschaftliche Erschütterungen zu reagieren. Länder mit begrenztem fiskalischem Spielraum müssten dringend glaubwürdige Konsolidierungsprogramme vorlegen und Neuausgaben durch Einsparungen gegenfinanzieren, statt sich weiter zu verschulden.
Das Problem: Das reale Wachstum der Wirtschaft ist zu gering. Die Inflation, deren plötzlicher Anstieg dazu beigetragen hatte, die Schuldenquoten für einige Zeit zu senken, ist nun auf so tiefem Niveau, dass sie nicht mehr dabei hilft, die Schuldenlast zu reduzieren. Die Folge ist, die Schuldenquoten steigen weiter. Die Politik, wir sehen es in Deutschland, aber auch in anderen Ländern, tut sich schwer, die Ausgaben zu senken. Und weil die Abgabenquoten in vielen Ländern bereits sehr hoch sind, gibt es auch nur noch wenig Spielraum für weitere Steuererhöhungen. In der Folge wächst die politische Polarisierung und es wird immer schwieriger, die Staatsfinanzen unter Kontrolle zu bekommen. Das musste in diesen Tagen erneut, zum dritten Mal innerhalb von 12 Monaten, ein französischer Ministerpräsident erfahren. François Bayrou hat für den 8. September in der Assemblée Nationale eine Vertrauensabstimmung für seine Regierung angekündigt und erklärt, er wolle Klarheit. Sein Sturz scheint so gut wie sicher, denn sowohl die Linke als auch die extreme Rechte haben bereits angekündigt, gegen ihn zu stimmen.
Mesdames et messieurs, merci d'être venu nous rejoindre. J'ai souhaité cette communication de rentrée à un moment préoccupant.
Meine Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie heute erschienen sind. Ich habe diese Pressekonferenz in einem besorgniserregenden und daher entscheidenden Moment in der Geschichte unseres Landes anberaumt. Es ist ein Moment der Unruhe, der Unsicherheit, und ich bin der Ansicht, dass dieser Moment eine Klärung erfordert.
Notre pays est en danger parce que nous sommes au bord du surendettement.
Unser Land ist in Gefahr, weil wir von Überschuldung bedroht sind. Unser Land ist in Gefahr, weil wir am Rande der Überschuldung stehen. In den letzten 2 Jahrzehnten ist die Verschuldung unseres Landes trotz aufeinanderfolgender Regierungen unterschiedlicher politischer Ausrichtung um 2.000 Milliarden Euro gestiegen. 1.000 Milliarden zwischen 2005 und 2015 und 1.000 Milliarden zwischen 2015 und 2025. Das sind Zahlen, die man sich unmöglich vorstellen kann, es sei denn, man hat einen Quantencomputer im Kopf. Aber ich will das mal verständlich machen.
Depuis 20 ans, chaque heure, de chaque jour et de chaque nuit.
Seit 20 Jahren, zu jeder Stunde eines jeden Tages und jeder Nacht, seit 20 Jahren hat jede Stunde die Verschuldung um 12 Millionen Euro erhöht.
De chaque jour et de chaque nuit. La dépendance à la dette est devenue en France chronique. Et cet argent emprunté par centaines de milliards n'a pas été utilisé comme il aurait fallu que ce soit pour investir.
Und dieses zu Hunderten von Milliarden geliehene Geld ist nicht so verwendet worden, wie es hätte sein sollen, um zu investieren, um unser Land mit den besten Ausstattungen zu versehen, um Universitäten, Krankenhäuser, Labore für unsere Forscher zu bauen. Es ist für laufende Ausgaben verwendet worden. Laufende Ausgaben. Keine Familie würde auch nur in Ansätzen darauf kommen, diese Ausgaben ihren Kindern zur Last zu legen.
La charge de la dette va devenir cette année, le budget le plus important de la nation.
Die Schuldenlast wird in diesem Jahr zum größten Haushaltsposten der Nation.
Faut que les choses soient clarifiées.
Deshalb bedarf es in diesem Herbst einer Klärung. Die Dinge müssen geklärt werden. Besteht eine nationale Dringlichkeit, unsere öffentlichen Finanzen wieder ins Gleichgewicht zu bringen und dem Fluch der Überschuldung zu entgehen, weil es noch möglich ist? Dieser Fluch betrifft alle, die uns zusehen, alle Französinnen und Franzosen, alle Familien. Und dies, indem wir einen Weg zur Wiedererlangung der Schuldenkontrolle innerhalb von 4 Jahren bis 2029 wählen, indem wir weniger ausgeben und mehr produzieren, das ist die zentrale Frage.
Voilà la question centrale.
Im Zentrum der Krise steht der Haushalt 2026. Bayrous am 15. Juli vorgestellter Haushaltsplan zielt darauf ab, das öffentliche Defizit von den prognostizierten 5,4% im Jahr 2025 auf 4,6% im Jahr 2026 und bis 2029 auf 2,8% zu senken. Der Plan sieht Einsparungen in Höhe von 43,8 Milliarden Euro für 2026 vor, von denen 80% durch Ausgabenkürzungen erzielt werden sollen. Das sind dann Einstellungsbeschränkungen im öffentlichen Dienst, Einfrieren der Renten- und Steuerindexierung und sogar die Abschaffung zweier gesetzlicher Feiertage. Auf Deutschland übertragen wären das übrigens rund 60 Milliarden Euro. Ziel ist es, den weiteren Schuldenanstieg relativ zum Bruttoinlandsprodukt zu stoppen. Der Plan selbst stößt auf einhellige Ablehnung im Parlament. Alle großen Parteien haben ihn mit Verweis auf seine sozialen Auswirkungen und den fehlenden politischen Konsens abgelehnt. Bayrous Entscheidung, den Haushalt an ein Vertrauensvotum zu knüpfen, ist sein letzter Versuch, eine realistische Antwort auf die Dringlichkeit und Schwere der französischen Haushaltslage zu erzwingen, wie er es nennt. Da Barrots Koalition nur über 210 der 577 Sitze in der Nationalversammlung verfügt, steht faktisch fest, dass er diese Abstimmung verlieren wird. Sowohl die Rechten wie auch die Linken haben bereits erklärt, gegen ihn zu stimmen. Natürlich kann bis zum 8. September noch viel passieren. Jetzt sieht es zumindest so aus, als büsste Frankreich bzw. Emmanuel Macron nach dem 8. September einen neuen Premierminister suchen. Das führt zu einer interessanten Frage. Ist es denn nur ein politisches Problem oder ist es ohnehin unmöglich, Staatshaushalte zu sanieren? Hier hilft ein Blick in die Geschichte. Beispiel Schweden 1993. Die Schweden haben damals vorgemacht, wie man einen Staatshaushalt erfolgreich saniert. Das Haushaltsdefizit erreichte damals in Schweden 11,2% des Bruttoinlandsproduktes. Es war die Folge einer der schwersten Wirtschaftskrisen der Nachkriegszeit. Ursache waren zum einen Probleme im Bankensystem und zum anderen langfristige Strukturprobleme. Ein über Jahrzehnte gewachsener Staatssektor, dysfunktionale Lohnfindungsmechanismen und eine Exportindustrie, die ihre Wettbewerbsfähigkeit nur durch immer wiederkehrende Abwertungen aufrechterhalten konnte. Die 1994 gewählte sozialdemokratische Regierung hat dann unter Göran Persson ein ambitioniertes Konsolidierungsprogramm mit einem Gesamtvolumen von etwa 11% des Bruttoinlandsproduktes vorgelegt. Und das war klug aufgesetzt. Es war eine Kombination aus Ausgabenkürzungen und Einnahmeerhöhungen. Persson selbst sagt, 75% waren Ausgabenkürzungen und 25% Einnahmeerhöhungen. Manche Ökonomen sagen, es war eher 50-50, andere sagen, es war doch 80-20. Die Ausgabenkürzungen waren durchaus beeindruckend. So beispielsweise die Reduktion der Transferleistungen an private Haushalte. Diese wurden um fast 35 Milliarden schwedische Kronen gekürzt, was rund 2% des damaligen schwedischen Bruttoinlandsproduktes entspricht. Auf uns heute bezogen wären das immerhin 90 Milliarden Euro. Es wurden Subventionen gekürzt, die allgemeinen Staatsausgaben gesenkt und das Ganze führte zu einer deutlichen Reduktion des gesamten Staates. Auch Einnahmeerhöhungen gab es. So stiegen die Sozialversicherungsbeiträge, die Kapitalertragssteuer und es gab eine zusätzliche Einkommensteuer für Gutverdiener. Man hat damals also beides kombiniert und, wie Göran Persson schon betonte, hat man sich damals bewusst entschieden, die Maßnahmen möglichst schnell zu ergreifen. Also gleich nach der Wahl, weil man da noch genug Zeit hatte, bevor es wieder in den nächsten Wahlkampf ging. Die Ergebnisse dieser Rosskur waren beeindruckend. Der Haushalt wurde saniert und statt eines Defizites von 11,2% im Jahre 1993 erwirtschaftete Schweden bereits 1998 einen Überschuss von 1,9%. Die Staatsschuldenquote fiel deutlich und das Wirtschaftswachstum stieg an. So lag das jährliche BIP-Wachstum von 1995 bis 2011 bei 2,7% und damit um 0,8% höher als in der Periode von 1970 bis 1994. Dieses Wachstum kam zustande zum einen durch Mehrarbeit, vor allem aber durch einen deutlichen Anstieg der Produktivität. Die Produktivität stieg zwischen 1998 und 2004 ungefähr 1,5-mal so schnell wie im OECD-Durchschnitt. Wir sehen also, Reformen sind möglich. Friedrich Merz ist gerade dabei, seine Chance zu verspielen, denn die 100 Tage sind um, in denen er diese Maßnahmen wohl hätte schon ergreifen müssen. Und Frankreich, wir haben es gesehen, hat den Zeitpunkt für eine Haushaltskonsolidierung wohl schon lange verpasst.
Haben Sie schon mal
direkt gehandelt, also so richtig direkt, so dass es gar nicht mehr direkter geht? Nein, dann sollten Sie es direkt mal mit der neuen App von Europas direktestem Direktbroker Tradegate Direct ausprobieren. Tradegate Direct wurde von Profis für Profis entwickelt und ist speziell für erfahrene Trader mit hoher Handelsfrequenz gemacht, die Werte auf Kontrolle, Effizienz und Unabhängigkeit legen. Die App ermöglicht Privatanlegern den unmittelbaren Direktzugang zur Tradegate Exchange. Das ist Europas liquideste regulierte Retailbörse. Tradegate Direct ist ein Produkt der Tradegate AG, einem der innovativsten Finanzdienstleister in Europa mit über 30 Jahren Expertise. Die Tradegate AG vereint Market Maker, Börse und Broker. Als Betreiberin der Tradegate Exchange bietet sie direkte Kontrolle über Handelsprozesse, Preisbildung und Orderabwicklung. Das ermöglicht eine transparente, effiziente und marktnahe Orderausführung ohne Umwege aus erster Hand. Sie profitieren von hoher Ausführungsgüte, engen Spreads und minimaler Slippage, was besonders für große Volumen und aktive Strategien entscheidend ist. Zu den App-Features zählen Real-Time-Watchlists mit bis zu 150 Titeln, intelligente Ordertypen und Performance-Analysen auf institutionellem Niveau. Mehr als 7000 Aktien, 3000 ETFs und tausende Mini-Futures sind über die App handelbar. Außerdem bleibt der gesamte Handel dauerhaft kostenfrei und das auch bei neuen regulatorischen Vorgaben. Erleben Sie, wie direkter Börsenhandel im Hier und Jetzt funktioniert mit Tradegate Direct. Mehr Informationen in den Shownotes oder unter www.tradegate.direct.
Wenn man nicht sanieren kann und nicht pleite gehen möchte, was bleibt dann noch? Dann bleibt noch die finanzielle Repression. Also die Inflation bei gleichzeitig tiefen Zinsen. Wie die finanzielle Repression funktioniert, habe ich interessanterweise auch mit einem Franzosen besprochen. Und zwar in Folge 240 mit dem Titel Unter dem Pantoffel des Finanzministers. Darin hat Guillaume Plantin, Professor für Economics und Fakultätsdekan an der französischen Universität Sciences Po, die Zusammenhänge erklärt. Dieses Gespräch gibt es am kommenden Mittwoch in BTO Refresh. Eine wichtige Voraussetzung für die finanzielle Repression ist natürlich, dass die Notenbank nicht mehr die Geldwertstabilität als Ziel hat, sondern die Finanzierung des Staates. Um das sicherzustellen, versucht die Politik zunehmend Einfluss auf die Notenbanken zu nehmen und deren Unabhängigkeit offen in Frage zu stellen. Einer ist bekanntlich schon sehr aktiv, wenn es darum geht.
President Trump is making a major move against the Federal Reserve, now attempting to fire a Fed governor.
The announcement came last night and is likely to trigger a major legal battle. It also might cause uncertainty for investors.
Well, we have some very good people for that position. I mean, I think I maybe in my own mind have somebody that I like. As we see, I mean, I got a bad recommendation when I went with Jerome too late. You know, he's too late. We're going to get that straightened out very quickly. He gets out very quickly, fortunately.
Über den Druck von Donald Trump auf Notenbankpräsident Jerome Powell haben wir an dieser Stelle schon mehrfach besprochen. Dass er nun versucht, eine der Notenbankgouverneurinnen abzusetzen, um so früher eine andere Mehrheit zu organisieren, passt dann natürlich nur ins Bild. Offiziell tun die Notenbanker so, als ließen sie sich von diesem Druck nicht beeinflussen. Auf der anderen Seite gab es durchaus Stimmen, die nach der Rede von Jerome Powell beim Notenbankertreffen in Jackson Hole angedeutet haben, dass er wohl doch schon etwas weich gekocht ist und dem Druck etwas nachgibt. Die Europäische Zentralbank ist zwar formell unabhängiger als die Fed, dennoch sollten wir uns keine Illusionen hingeben. Die EZB hat sich schon jetzt mit ihren Rettungsprogrammen sehr weit aus dem Fenster gelehnt und dabei faktisch die Staatsfinanzen im Blick gehabt und nicht den Geldwert. Und ich bin davon überzeugt, das wird sie auch in Zukunft tun. Und genau darauf setzt die französische Politik natürlich auch. Und auf eine mögliche Schuldensozialisierung in der EU oder gleich die Schuldenübernahme durch Deutschland. Hier wünschte man sich eine standhafte deutsche Regierung und eine kompetente, die versteht, was gespielt wird. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das der Fall ist. Was könnte man denn noch machen, wenn die Schulden zunehmend ein Problem werden? Wir haben über Sanieren gesprochen, wir haben über Inflation gesprochen, beziehungsweise finanzielle Repression. Und es verbleibt natürlich noch die Pleite. Entweder über die Enteignung der Bürger oder der Schuldner. Bis es soweit ist, hilft es natürlich auch, wenn es dem Staat gelingt, die wahre finanzielle Lage zu verschleiern. Wir erinnern uns an Griechenland, wo die Verschleierung jahrelang System hatte. Im Januar 2010 berichtete Spiegel Online dazu Folgendes.
Die Vorwürfe der EU-Kommission gegen Griechenland wiegen schwer. Die Brüsseler Behörde wirft dem Staat Manipulation von Schuldenstatistiken vor und will nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters rechtlich dagegen vorgehen. Im Herbst hatte die neu gewählte sozialistische Regierung die Vorhersage für das Defizit 2009 auf 12,7% revidiert, mehr als doppelt so hoch wie unter der Vorgängerregierung angegeben. Die Angabe für 2008 wurde auf 7,7 von 5,0% korrigiert. Die EU-Kommission hat in einem Bericht festgestellt, das Statistikamt sei politisch beeinflusst worden. Solange die politische Abhängigkeit der Statistikbehörden nicht behoben werde, bleibe die Zuverlässigkeit der Daten zweifelhaft. Griechenland fällt nicht das erste Mal durch frisierte Daten unangenehm auf. Der Staat hatte bereits ähnliche Tricks angewandt, um in die Eurozone aufgenommen zu werden.
Na gut, Griechenland mag man da sagen. Staaten wie Deutschland oder Frankreich würden so etwas ja nicht tun. Irrtum. Die deutschen Sondervermögen sind alles, aber keine Sondervermögen. Oder Darlehen an die Bahn, obwohl sie mit neuen Staatsschulden finanziert wurden beispielsweise, zählen nicht zu den Schulden. Und Frankreich? Bekanntlich hat Frankreich schon in offizieller Statistik ein hohes Defizit. Aber in Wirklichkeit stellt sich die Lage in Frankreich noch deutlich schlechter dar. Das Institut de Politique Publique hat im Juli 2025 eine Studie zu versteckten Pensionskosten im französischen Staatshaushalt veröffentlicht, die detailliert aufzeigt, wie eine fehlerhafte Buchungspraxis die tatsächlichen Kosten der Beamtenpensionen verschleiert.
Jüngste Debatten über ein vermeintliches verstecktes Defizit im Rentensystem haben die erheblichen Auswirkungen der Rechnungslegungsgrundsätze zur Bewertung der für die Finanzierung der Beamtenpensionen bereitgestellten Mittel hervorgehoben. Wir zeigen, dass der derzeitige Rechnungslegungsgrundsatz das demografische Ungleichgewicht im System nicht berücksichtigt und zu einem sehr hohen Arbeitgeberbeitragssatz führt, der faktisch eine implizite staatliche Subvention zur Deckung dieses Ungleichgewichts beinhaltet. Wir schlagen einen korrigierten Rechnungslegungsrahmen vor, der den Arbeitgeberbetrag von dieser impliziten Subvention trennt, um die tatsächliche Mittelverwendung für die Rentenausgaben transparent zu machen. Das Problem geht über die reine Rentenfrage hinaus und wirkt sich auf die Verteilung des Staatshaushaltes aus. Diese Rechnungslegungsgrundsätze wirken sich auf die Schätzung der Beamtengehaltskosten und damit auf alle öffentlichen Ausgaben aus.
Die Kernaussage der Studie des Institut de Politique Publique ist folgende. Statt die Zahlungen für Beamtenpensionen als solches auszuweisen, werden die Zahlungen als Löhne für bestehende Beschäftigungsverhältnisse ausgewiesen. Konkret als Arbeitgeberbeiträge für entsprechende zukünftige Zahlungen. Das heißt, das Budget ist aufgebläht. Man denkt, es wären beispielsweise Zahlungen für heutige Lehrer, in Wirklichkeit sind es Zahlungen für Lehrer, die bereits in Pension sind. Die Zuschüsse für die Beamtenpension sind erheblich, aber sie werden im Haushalt versteckt. Es mangelt also an Transparenz. Die Studie zeigt das genau auf und sie sagt, dass es erhebliche Verzerrungen zur Folge hat. Wie gesagt, es bläht die Ausgaben etwa im Bildungs- oder Innenministerium künstlich auf und zugleich denkt natürlich dann der Bürger, das Geld würde richtig verwendet werden. Dabei sind die Beträge erheblich. Das versteckte Defizit beläuft sich laut der Studie auf rund 18 Milliarden Euro jährlich. Konsequenterweise fordert das Institut denn auch eine transparentere Darstellung der Pensionsausgaben. Die Studie selbst führte zu einer heftigen Kontroverse mit Ökonomen, Medien und dem Cour des Comptes, dem französischen Rechnungshof, Aber als Ergebnis steht Folgendes fest. Man möchte nichts ändern. Ich muss nochmal ganz klar sagen, in OECD-Rankings sieht Frankreich zum Beispiel über Bildungsausgaben recht gut aus. In Wahrheit aber verstecken sich in diesem Budget erhebliche Pensionszahlungen, die gar nichts mehr mit der heutigen Bildung zu tun haben. Aufmerksam wurde ich auf dieses Problem durch einen Gastbeitrag im Handelsblatt. Titel: Frankreichs Staatsfinanzen bedrohen Europas Sicherheit. Der Artikel wie auch die zitierte Studie sind wie immer in den Shownotes verlinkt. In dem Artikel war unter anderem dies zu lesen.
Laut IPP macht das Rentensystem 13,8% des französischen Bruttoinlandsproduktes aus und hat ein Jahresbudget von 388 Milliarden Euro. Davon werden aber nur 288 Milliarden aus Sozialbeiträgen finanziert. Von der 100 Milliarden Euro großen Lücke werden 40 Milliarden im Staatshaushalt für Renten ausgewiesen. 46 Milliarden Euro zweigt der Staat über verschiedene Kanäle von den Beamtenpensionen ab. Weitere 21,4 Milliarden zieht er dank der aktuellen Rechnungslegungsstandards aus den Budgets verschiedener Ministerien ab. Dadurch werden zum einen die tatsächlichen Kosten eines französischen Beamten künstlich aufgebläht, ebenso wie die Budgets der Ministerien für Bildung, Verteidigung, Forschung und Inneres, von denen jeweils Geld für das Rentensystem abgezogen wird.
Es sind durchaus erhebliche Beträge, vor allem fehlt es an Transparenz. Und die Wirkung ist klar.
All dies ist Fachleuten wohl bekannt. Was gestern noch akzeptabel war, ist heute jedoch zu einem Mühlstein um den Hals Frankreichs geworden und wird es morgen zu Fall bringen. Erstens suggerieren die im Haushalt überhöhten Ausgaben für Bildung und Forschung, dass Frankreichs Bildungsbudget im OECD-Schnitt liegt. Tatsächlich liegt es weit darunter. Damit ist es sehr unwahrscheinlich, dass Frankreich über eine ausreichend ausgebildete Bevölkerung verfügt, um das erforderliche Wachstum zu erzielen. Zweitens zeigt der IPP-Bericht, dass das französische Finanzministerium, das die Budget- und Konjunkturprognosen erstellt, kaum noch zuverlässige Vorhersagen treffen kann, wenn die einzelnen Budgetposten so miteinander verschwimmen.
Ich fand das so interessant, dass ich den Autoren Romain Porot-Lalique eingeladen habe, mit mir darüber zu sprechen. Bevor wir zu meinem Gespräch mit Romain Porot-Lalique kommen, noch dieser Hinweis für Hörerinnen und Hörer von BTO. Wenn Sie zu den Themen Wirtschaft, Politik und Finanzen rund um die Uhr auf dem Laufenden sein möchten, aber noch kein Handelsblatt-Abo haben, so können Sie unter handelsblatt.com/mehrperspektiven ein Handelsblatt Plus Vorteilsangebot finden. Für nur 1 Euro können Sie so 4 Wochen lang auf alle Inhalte zugreifen und sich von der Qualität des Handelsblatts überzeugen. Den Link zum Angebot finden Sie wie immer auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem Gespräch mit Romain Porot-Lalique.
Romain Porot-Lalique ist ehemaliger EU-Diplomat und Dozent für internationale Beziehungen an der Universität Sciences Po in Paris und Digitalunternehmer. Er schreibt regelmäßig Kolumnen und Analysen in Medien wie Le Monde, La Revue de Deux Mondes, Le Nouvel Obs und L'Opinion.
Wie immer bei englischsprachigen Interviews folgt nun eine kurze Zusammenfassung der Highlights und das ganze Gespräch am Ende dieses Podcasts im Original. Zunächst habe ich Romain Porot-Lalique nach dem wahren Zustand der französischen Staatsfinanzen gefragt.
Well, let me put it that way. I believe that each country has an accounting culture for its public finances that is the produce of its history.
Lassen Sie es mich so ausdrücken. Ich glaube, dass jedes Land seine eigene Buchhaltungskultur für seine öffentlichen Finanzen hat, die das Produkt seiner Geschichte und seiner politischen und buchhalterischen Gewohnheiten ist und auch das Ergebnis seiner Entwicklung als Nation. Den Experten in Frankreich und natürlich auch den internationalen Kreditgebern ist bestens bekannt, dass die Darstellung der tatsächlichen Kosten der französischen Renten im Hinblick auf die Staatsverschuldung eher zu einer Untätigkeit geführt hat. Das ist die beste und diplomatischste Formulierung, die ich finden kann. Diese Renten sind kein eigener Etatposten. Natürlich ermöglicht das immer wieder neuen Regierungen, die Belastung der öffentlichen Renten für die öffentlichen Finanzen und den Haushalt herunterzuspielen.
That's a problem, of course, that allows the successive governments to downplay the level of the weight of public pensions into the public finances, into the budget.
In Deutschland fließen noch auch staatliche Mittel in die Renten. Konkret über 100 Milliarden im laufenden Bundeshaushalt. Gibt es in Frankreich diese Mittel nicht? Oder warum sind sie auf verschiedene Haushalte verteilt worden?
No, that's the thing. It does exist in France, but on top of that, it costs even more. That's the thing.
Es gibt Staatszuschüsse in Frankreich, aber da ist noch mehr. Ein Teil des Budgets einiger wichtiger Ministerien wird für Renten verwendet, obwohl dieser Teil eigentlich zum Beispiel für die Verteidigung oder das Bildungswesen verwendet werden sollte. Es geht also darum, eine öffentliche Debatte darüber zu führen, über die jüngsten Berichte, die die Grundlage für meinen Artikel waren, damit sich die Öffentlichkeit dieser Situation bewusst wird.
The key issue is public debate about the level of the indebtedness of the country, because we never have really, until the recent reports that are the basis for my paper, the public was not really aware of the situation, also the general public, I mean.
Es ist ja bereits im vergangenen Jahr eine Regierung in Frankreich über die Haushaltsfrage zerbrochen. Und sowohl die Rechte wie auch die Linke in Frankreich ist gegen jede Art von Haushaltskonsolidierung. Und auch ohne die hier diskutierte Verschleierung der Pensionskosten ist das Haushaltsdefizit in Frankreich bereits sehr hoch. Wie sieht Romain Poralelic die weitere Entwicklung?
I mean, the key concern about the French budget is that most of the debt is going to finance operating expenses and not producing investments. Productive investments.
Das größte Problem im französischen Haushalt besteht darin, dass der Großteil der Schulden für laufende Ausgaben und nicht für produktive Investitionen verwendet wird. Die internationale Finanzgemeinschaft ist sehr erfreut darüber gewesen, dass Deutschland beschlossen hat, ein lange gehegtes Dogma über Schulden zu vergessen oder aufzugeben. Denn zumindest vordergründig werden diese Kredite in Deutschland für produktive Investitionen verwendet.
We have to see, but at least that's the stated intent. But in France is not even the intent.
In Frankreich ist das noch nicht einmal der Plan, die Absicht. Wir leihen uns Geld, um unsere Rechnungen zu bezahlen. Es ist bedauerlich, dass es beiden Volkswirtschaften gleichzeitig nicht so gut geht, denn beide Länder sind für den Zusammenhalt, die Führung und die wirtschaftliche Gesundheit der Europäischen Union von entscheidender Bedeutung.
Of the economic health of the European Union.
Es werden ja auch die deutschen Zinsen steigen aufgrund der hiesigen Verschuldung. Und damit die französischen Zinsen ebenfalls. Offensichtlich ist das nicht tragbar. Frankreich braucht Reformen. Aber welche Reformen sind in Frankreich notwendig? Und ist es realistisch, dass es dazu kommt?
The current Prime Minister at least is trying. He's not entirely successful or he's not successful at all. But
naja, François Bayrou, der derzeitige Premierminister, versucht es zumindest. Wir sollten von Frankreich einige Reformen erwarten, insbesondere was die Renten angeht, die hohen Renten. Und wir sollten auch dafür sorgen, dass unsere öffentlichen Finanzen übersichtlicher werden, dass wir unsere Verpflichtungen auf einen Blick übersehen können. Und auch die Rechnungslegungsvorschriften sollten wir ändern, die es seit vielen Jahren im öffentlichen Haushalt gibt. Das sind wir uns selbst schuldig, das sind wir unseren europäischen Partnern schuldig. Und natürlich auch den Menschen, die Staatsanleihen der französischen Regierung kaufen.
At a glance, we owe it to ourselves, we owe it to our European partners, and we also owe it obviously to the people who are buying treasury bonds from the French government.
Reformen sind nirgendwo sehr beliebt. Und gerade in Frankreich gelingt es ja immer sehr leicht, Hunderttausende zu Demonstrationen zu mobilisieren. Deshalb die Frage. Ist es wirklich möglich, in Frankreich die Staatsfinanzen in den Griff zu bekommen?
Yes, I think so, because and you know, Italy has a strong history of social disruption as well.
Ja, das glaube ich wirklich. Und wissen Sie, auch Italien hat eine lange Geschichte sozialer Unruhen. Das ist nicht nur in Frankreich so. Ich glaube aber, in den letzten 2, vielleicht sogar 3 Jahren sind diese sozialen Unruhen, die Proteste in Frankreich äußerst verhalten geblieben. Vor 2 Jahren gab es ja mal einen Streik gegen die Rentenreform, aber niemand hat mitgemacht. Und ganz tief im Innern wissen die Leute, dass etwas getan werden muss. Die Frage ist nur, wer den Mut hat, die Initiative zu ergreifen und diese Reform tatsächlich durchzuführen und wer die Mehrheit, die politische Mehrheit dafür aufbringen kann. Ich glaube, tief im Innern sind die Franzosen nicht mehr bereit, für ein Rentensystem auf die Straße zu gehen, von dem sie wissen, dass es kaputt ist.
Wollen die Franzosen nicht in Wirklichkeit, dass die Deutschen bezahlen?
Wir haben erfolgreiche Industrien, Kernenergie, Straßenbau auch, in der Wasserkraft. Und diese könnten von europäischen gemeinsamen Schulden profitieren. Ich glaube aber nicht, dass es eine große französische Strategie ist. Die französische Regierung und der französische Präsident Macron glauben fest daran, das europäische Projekt muss vorangetrieben werden. Ich bin natürlich nicht naiv, wir müssen äußerst vorsichtig sein, wie diese Schulden aufgenommen werden, in welcher Höhe und für welche Ziele und unter welcher Aufsicht sie verwendet werden. Denn ich glaube nicht, dass man irgendwem einen Blankoscheck ausstellen sollte. Und die Europäische Union braucht auch überhaupt keinen französischen Input, wenn es darum geht, Geld sinnlos zu vergeuden.
The European Commission doesn't need French inputs to make silly use of money, by the way.
Das bezweifle ich nicht. Und wie kommt es zur Lösung der französischen Schuldenprobleme?
Es wird total chaotisch sein, glauben Sie mir, aber ich denke, wir werden es schaffen.
Soweit die Auszüge aus meinem Gespräch mit Romain Poirot-Lelig. Wie gesagt, das vollständige Interview im Original am Ende dieses Podcasts. Also arrogant sollten wir Deutsche nicht nach Frankreich blicken. Die schwarze Null, für die sich die deutsche Politik so gelobt hat, war keine politische Leistung, sondern die Folge der Whatever-It-Takes-Politik der EZB, die die Zinskosten gedrückt hat und über den schwachen Euro die Exporte beflügelte. Mit Haushaltsdefiziten konfrontiert, tut sich die schwarz-rote Koalition schwer, die erforderlichen Einschnitte zu realisieren. Wir sehen es tagtäglich. Und da über Sondervermögen und kreditfinanzierte Aufrüstung die deutschen Staatsschulden im Eiltempo steigen, während die dringenden Reformen ausbleiben, ist es nicht verwegen anzunehmen, dass Deutschland schon in 10 Jahren vor ähnlichen Problemen stehen könnte wie Frankreich heute. Unfähig zu echten Reformen wird die Politik zu einem alten Mittel greifen, der finanziellen Repression. Also über niedrige oder politisch manipulierte Zinsen bei gleichzeitig erhöhter Inflation zu versuchen, die Staatsschulden zu entwerten. Die Verlierer sind dann die Sparer. Wie gesagt, das ist unser Thema im BTO Refresh am kommenden Mittwoch. Donald Trump ist keineswegs allein mit seinen Bemühungen, die Unabhängigkeit der Notenbank zu schleifen. Er geht nur besonders brutal vor. Auch in Europa ist die vorgebliche Unabhängigkeit der EZB mit vielen kreativ benannten Programmen zur Stabilisierung des Euro längst brüchig geworden. Dabei wäre es durchaus möglich, Staatshaushalte zu sanieren. Die Schweden haben es uns in den 90er Jahren vorgemacht. Gefragt nach dem Rezept, erklärte der damalige sozialdemokratische Regierungschef Göran Persson später, gleich nach der Wahl mit der Sanierung beginnen. Eine Lektion, die Friedrich Merz, so fürchte ich, leider vergessen hat. Das war's für heute. Bleibt mir, Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, erneut sehr herzlich fürs Zuhören zu danken. Ich freue mich auf Feedback, Fragen, Kritik und Anregungen, auf ein Wiederhören am kommenden Mittwoch mit BTO Refresh und am kommenden Sonntag mit einer neuen Ausgabe von BTO. Bis dahin alles Gute, Ihr Daniel Stelter. Und jetzt das Interview im Original.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.
Dear Romain, it's a great pleasure welcoming you on my podcast.
Thank you very much. Thank you for having me.
Romain, actually, I read the Handelsblatt, which I rarely do. I should do more often. And I stumbled over an article from you, which really got me very impressed because I never heard about it. Because you came up with a comment of saying, well, the true status of the French government finances, which I already thought are in not so good shape, I have some issues, is even worse. Because you said basically there are some, I would not call it manipulations, but some ways of how the accounting works, which gives the impression that the finances are more solid than they actually are. So what's really the true status of the French government finances?
Well, let me put it that way. I believe that each country has an accounting culture for its public finances that is the produce of its history and political and accounting habits. Also, the process of its evolution as a nation. France is not escaping that. And I mean, what I'm going to say is perfectly known by specialists in France and international lenders, obviously. The presentation of the real cost of French pensions, let's say, is favorable to inaction in terms of public debt, let's say. That's the best, the most diplomatically I can put it.
In my podcast, you don't have to be diplomatic. Please be as transparent as possible.
Yeah, but I'm also a Frenchman, and I don't want to put my country in a bad light. I want to explain things. I think it's important. And I'm sure you would do the same for Germany, and that would be perfectly natural. So let's just say that the real cost of French pension is distributed between various ministries, I mean public pensions, is distributed between various ministries and put in their general budget instead of being consolidated under a single head or single administration. So that is well known to anybody who is a specialist, but to the outsiders, and particularly to the French public, which is not as conversant in economics as it should be, that's a problem. Of course, that allows the successive governments to downplay the level of the weight of public pensions into the public finances, into the budget.
And nearly a third of the public budget of the central government is flowing into pensions. So it's basically topping up the pension system, because the contributions of the people who are still working to the pension system are not sufficient in order to pay for the pensions. So we know it's far more than 100 billion. So this doesn't exist in France because it is distributed on different budgets. And how does it work?
No, that's the thing. It does exist in France, but on top of that, it costs even more. That's the thing.
It costs more. And then, but how is it done? Because I read, for example, in your article that somehow the contributions for the public servants are higher in order, and this shows up as a budget of defense or education, but in reality, it's just artificially higher in order to pay for the pensions.
Yes, there is, a share of some key ministries, of the budget of key ministries, that is actually funding pensions, when actually it should be funding defense or more likely interior ministry or education. Defense is relatively spared by this habit. But yes, that's in a nutshell, what you say is correct. The key issue is public debate about the level of the indebtedness of the country, because we never have really, until the recent reports that are the basis for my paper, the public was not really aware of the situation. So the general public, I mean.
Last year, the government fell apart due to the budget issue, as far as I know. And there's a strong majority now in the parliament against any spending cuts, because I think both the right and the left are against spending cuts. At the same time, even without the manipulation of the data, the French government debt is quite high and the budget deficit is quite high. Where does it lead us? You know, what's your view on how does it continue in France? What's going to happen next?
I mean, the key concern about the French budget is that most of the debt is going to finance operating expenses and not producing investments, productive investments. I think the international financial community has been quite pleased when Germany decided to forget or to put aside a long-held dogma about debt, because at least on the face of it, those borrowings will fund productive investments. I hope that will be the case, and we'll see.
Well, I will have to disappoint you, most probably not, but you know, but keep on hoping. Yeah.
Yeah. Well, I mean, we have to see, but at least that's the stated intent. But in France, it's not even the intent. We borrow to pay for the bills, right? I mean, it's unfortunate that both economies are not doing so well at the same time, because we are vital. Both countries are vital to the coherence, leadership, and health of the economic health of the European Union. And we need to ensure. I mean, there needs to be somebody in the engine, right? There needs to be an engine, at least one engine. And if it's two engines and they go in the same direction, which happens sometimes, as happened sometimes in the past, is even better. But now both engines are under maintenance, so to speak. One, which is Germany, seems to have taken some steps to reboot the growth. And the other one, France, well, is still not taking the issue so seriously, or maybe not as seriously as it should.
Let's think it through. One point is Germany takes on no more debt, and let's hope it's not all wasted. Still, the German debt level is going to go up, and this is going to put some pressure on interest rates. And if German interest rates go up, French interest rates will also go up. And given the high debt levels, this is going to amplify the French budget problems. So France needs reform. In Germany, we know we need reforms in our... We also discussed the reforms in the pension system, which we don't do. Just as we speak, the government has just put out guarantees for levels of pensions, which are only possible if you put in more and more taxpayers' money. So they also avoid reforms. So what kind of reforms are necessary in France? And is it realistic?
The current prime minister, at least, is trying. He's not entirely successful, or he's not successful at all, but he's trying various ways, and he's presenting stuff more or less the way it really is, okay? So, yes, we should expect some reforms from France, in particular with regards to the highest pensions, private pensions and public pensions, but mostly private. And we should also make sure that our public finances are more readable, that we can have a real overview of our commitments at a glance and forego those accounting conventions that have been part of the nation's public budget for many, many years. Because we owe it to ourselves, we owe it to our European partners, and we also owe it, obviously, to the people who are buying treasury bonds from the French government.
Well, yes, in theory, I'm with you, but now I'm pragmatic and I say, well, you know, Monsieur Mélenchon, I think he has said we are too big to fail, so we will be rescued by the Germans or by the ECB. And I think Madame Le Pen is probably not saying the same, but thinking the same. So
yeah.
why save at all? Why not just keep on doing?
Well, I mean, I don't think we are too big to fail, but I think Mr. Mélenchon is too stupid to succeed, so that's fine. Mrs. Le Pen, she will end up the way of Mrs. Meloni, we can hope. If she were to win the French elections, I think she would... I mean, she has no backbone, contrary to what she wants us to believe. She has absolutely no backbone.
You make the case of saying the best case, and I don't want to put anything in your book at all. I don't want you to get you into politics, but my point is just, you know, still, if... And Madame Meloni is currently quite successful, but of course, he is also successful because she received lots of money out of the rescue, Corona, you know, rebuild or next generation EU fund. So without money, it won't work. But on the other hand, reforms are not very popular. And, you know, what I am always fascinated by is that how easily in France it is to mobilize hundreds of thousands of people to demonstrate. So you've got a tradition of being difficult to govern, I would say. So do you really believe it's possible to get the government finances under control?
Yes, I think so, because, and you know, Italy has a strong history of social disruption as well. It's not only France, but I mean, for the past 2 years, 3 years even, French social unrest has been extremely tame. You had a strike for pension reform 2 years ago. Deep down, people know that something has to be done. The question is, who will have the balls, if you forgive my French, to take the lead into reform, doing the actual reform, and will be able to master the majority, the political majority, to do it. I think deep down, French people are no longer ready to take to the streets for a pension system that they know is broken.
Do you know a bit more about who are these people who get more than 3,000? Are they mainly public servants?
No, they're not public servants. They are private. They are from the private sector. They got a pension system which was over... I mean, they're benefiting from a pension system which was over-optimistic on the demographic side in the 70s, 80s. And now it's no longer sustainable. because of demographics. So it's not the public servants which are the crux of the matter, even if some are concerned, of course, but it's mostly private sector pensioners that are benefiting more than they should, or more than their contributions should allow them to. And also because the next generation has shrunk and is not taking over the responsibilities of, I mean, can't take over the responsibilities of paying for the contribution of the next one. I mean, we are not too big to fail. And I think the French people know that.
I would like to come back to the point around which numbers you can't trust, because you mentioned education, saying, you know, it looks like France is spending more than the OECD average on education, but in reality, it's not the case, because hidden in the numbers is spending for pensions. At the same time, I always use France as an example of a country which is continuously investing much more in its infrastructure than Germany. You know, Germany, we have had an underinvestment. Are the numbers on infrastructure investment in France reliable, or are they also inflated by the pensions?
No, I think they are very reliable. One way to be sure of that is that, I mean, public infrastructure investments are executed by private companies.
Okay, so there's not an opportunity like with the other areas to put in some other...
And again, the pension figures are known to the specialist. It's not hidden. It's not a game of moving the ball from one side or the other. It's just that for historical reasons, that's the way things are being presented. And I think it comes from the 80s, most likely.
I would like to understand one point better, because whenever there is an issue concerning European effort, like defense.
Yep.
The French, whoever, it doesn't matter who is the president, they always come up and say, we have to have more joint liabilities, we have to have more European debt, etc.
Yeah.
And to be honest, from my perspective as a German, I have always a suspicion it's put forward because, you know, it's a way of not dealing with your old debt problems and also make debt, have more debt on the European level. What's your view on European debt? Do you think it's a strategy of France to hope for kind of, you know, the big European bailouts, a big solidarity on a European level in order to enable more debt?
I think it's very important that Europeans are able to borrow together for common projects that will benefit to all member states. Okay, and if there is an area that is matching this description, it's defense, and certainly in the current circumstances. Having said that, today, within NATO, it's the US who are pushing us to spend more. And in particular, to spend more in buying U.S. Hardware, right? France has no interest in buying American military hardware and has no interest in having European partners buy American hardware as well. So I think, assuming that it's a French scheme to benefit French interests, everybody does things for a reason, obviously, and going against your own self-interest is not what politicians do. For sure, and in particular French ones. But due to the fact that this money is going to serve to most likely to buy US weapons and systems, it's not benefiting the French in any way. So I don't think so. Having said that, we have successful industries in the nuclear power generation, in road building, hydroelectric power generation. Those can benefit from European debt. But I don't think it's a grand French strategy to avoid, to borrow more. I think there is a genuine belief from the French government and the French president, Emmanuel Macron, to advance the European project. But I'm not naive, of course. We have to be extremely careful about how this debt is raised, at what level, and for what goals, and under which supervision is. The last thing that you want is doing a blank check to anybody. The European Commission doesn't need French inputs to make silly use of money, by the way.
But if you look at the French budget, so let's assume you were Prime Minister of France, and you would have been, or President, whatever, you would have total power. How would you restructure the public debt? Because raising taxes, well, France is already a high-tax country. What kind of levers does France have in order to get its public finances under control?
We need to do a haircut on the top tier of pensioners, okay? The more wealthy ones, the ones above 3,000, 3,500. There are strong possibilities of spending cuts at the local level. I mean, France is big on decentralization since the 80s, but the truth is that the regions are spending too much, the departments are spending too much, and they're not spending well. There are some economic spending cuts to be done. Then there are a number of savings in each ministries. I mean, ministers are running away from because politically it doesn't smell good for them. It's going to alienate some interest groups on any side. That's where you need a strong prime minister to give a mandate to reduce the budget. We'll see what François Bayrou is coming up with, because he has announced recently, I mean, I think yesterday, a new package of budget cuts. He's resilient. He's not perfect. No one is. He's trying. He's really trying. I think what is missing in France is that consumption has been totally flat for too long. And people are extremely wary of borrowing money because they know that a big cut is coming and they're sitting on their savings.
You basically say the French public expects the government to cut back and therefore it starts saving in order to prepare itself.
Yeah.
So waiting to cut back amplifies the problem of the public finances.
Yeah, I mean, it's a classic conundrum. Expectations management in public policies, you generate an adverse effect. When you announce something, you generate a reaction that has the opposite effect of what you want to achieve. Absolute classic.
As you come to the end of our conversation, probably I may ask you, and we might also cut it out, you worked for the European Commission.
Yes, I worked for the European Council and the European Commission, yeah.
If you now look at how Europe is doing its job currently, what's your view around it? Is Europe doing a good job right now, or do you think the problems of Europe are not only that the German and the French engine, as you put it, are not really running well, but isn't Europe in itself also having a problem?
I think the problem of Europe is the problem of human nature. If you look at some of our European partners, such as Hungary or Poland or Slovakia, the human nature is to bite the hands that fed you. It's human nature. You help somebody, they succeed, and then the first thing that they are doing is to bite your hand. It's not specific to the EU. I think we're living extremely complex times. There is a fear of, linked to global warming, threats from the eastern side, uncertainty on the western side from our American friends. At the same time, member states saw that Brexit was not a workable solution. So the European Commission has to do what it can in this ocean of problems. It's very difficult. I think the president of the Commission is not good. I think she's a disaster. No offense to Germans.
He was picked by a Frenchman, if I might remind you.
I don't think so. I don't think so. She was not picked by France. She was the result of a consensus where France was not actually the strongest voice for very clear reasons of public finance, et cetera, et cetera. Growth, transatlantic relationship. So it took a lot of. There were a lot of factors, but I think she's not been good at discussing with our American partners. She's not good in other aspects of our duties. The Commission is a bit like a chicken without a head right now. It's running everywhere, but there are still thousands of civil servants doing their job very well and helping large projects, funding research, etc., etc. I think a key problem, I was the chief of staff of the EU ambassador in Afghanistan for 2 years and a half, okay? The key problem of the EU at the time when I was based in Kabul is visibility of EU action. Because within the EU, the 28 members, or soon 29, everybody wants to take credit for what the EU does or what they do within the EU. So the problem of the EU is to look like more the sum of its parts. And it's, of course, a huge challenge.
Roman, thank you very much. I think we have seen many challenges, you know, having the right numbers, having the right conclusions, doing the right stuff, and acting on really in the end. I'm happy because you are still positive. You're still smiling. This gives me the impression that you are still, as a Frenchman, hoping that, you know, there will be an orderly process of dealing with the French government debt, and it will not be somehow chaotic, which would be, of course, a disaster for the euro and the EU.
It will be totally chaotic, trust me, but I think we will do it.
Robin, thank you very much.
Thank you.